Willkommen zurück, Sire. Ja, oder? So ging das von Stronghold. Irgendwie von 2001 ein Spiel. Musste man Burgen bauen und solche Geschichten. Das war echt ganz geil gemacht. Ja, willkommen hier zur dritten Ausgabe des Deathcasts. Und ich sag's, wie es ist. Ist eine Montagsfolge. Und nicht nur das. Sogar Montagmorgen. Deshalb ist heute wieder hier. Oh ja, guter Kaffee am Start, schön stark, genauso wie ich es mag, schwarz wie die Nacht und stark wie ich selbst. Ja, Leute, was passiert? Die Sache ist ja die, ich wollte ja eigentlich nur mal den Code ein bisschen aufräumen, dass das Setup besser ist für das, was ich geplant habe, nämlich den Lightmapper zu aktualisieren oder beziehungsweise umzuschreiben. Und ja, ich sag mal, ich bin da ein bisschen vielleicht so ein Hasenbau rein und habe nicht mehr rausgefunden. Aber manchmal ist es einfach so. Da fallen einem dann Dinge auf und da sagt man, okay, irgendwann muss man da doch ran, die technischen Kosten werden da zu hoch. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja komm, machen wir es wenn dann gleich gescheit. Und bevor ich damit aber einsteige, möchte ich ein paar andere Sachen, also bevor ich mit den konkreten Änderungen im Code einsteige, würde ich gerne ein paar andere Sachen ansprechen. Mir ist aufgefallen, dass ich habe ja das Spiel auf Itch hochgeladen und da kann man unter anderem angeben, irgendwie sowas wie, ich weiß jetzt ehrlich gesagt die Option nicht mehr, aber von wegen, hey, pass auf, das Spiel ist nicht für Leute unter 18. Und ich meine, ja, wahrscheinlich geht das ab 16 durch, weil das ja sehr humoristisch ist, sage ich mal. Also die Gewaltdarstellung ist sehr humoristisch und nicht wirklich ernst zu nehmen. Danach wird ja auch immer werden die Kriterien so gelegt. Aber ich habe mir gedacht, ich bin dann mal lieber safe und sage, hey, das Spiel ist ab 18, da ist halt viel Gewalt drin. Und da wird noch viel mehr reinkommen. Und was das aber eigentlich macht, ist anscheinend solche sexualisierten Inhalte zu kennzeichnen. Das heißt, ich bin in den ganzen Tags bei Itch, kann man sich bei den Analytics anschauen, von seinem eigenen Projekt, bin ich in der Schmuddelecke gelandet und da steht praktisch, also das sind alles Tags mit NSFW, not safe for work. Und wenn ich da dann draufklicke, dann sehe ich, dass ich mich eben inmitten von ja, sag ich mal, expliziten Inhalten, was, wie sagt man da, sexualisierte Geschichten angeht. Also, ja, da ist wirklich alles vertreten, alles, was man sich vorstellen kann. Ja, schön. Ich meine, was ich da dann mal gemacht habe, ich habe ein bisschen rumgeschaut und diese ganzen NSFW-Geschichten, die laufen ja anscheinend wirklich richtig gut. Also die gehen weg wie warme Semmeln, was so ein bisschen bestätigen würde, dass Sex sells, ja, das ist seine Plattitüde, aber ist einfach wahr. Ja, ist vielleicht der Durchschnittsgamer immer noch so wie damals der notgeile, picklige 14-Jährige. naja, aber gut. Erstmal einen Schluck Kaffee nochmal darauf. Ja, deshalb habe ich den Tag jetzt wieder rausgenommen, aber irgendwie komme ich da anscheinend nicht mehr raus. Also ich bin da jetzt vertreten. Ja, na gut. Da muss ich eben doch noch ein bisschen mehr Nacktheit einbauen in mein Spiel, damit das Ganze auch irgendwie rechtfertigt, ja, diese Platzierung in Itch. Gut, ich habe noch bei meiner Recherche auf Itch aber was anderes Schönes gefunden. Ich habe nämlich mal geschaut, was denn unter Retro-Shooter, was es da so alles gibt. Und ich sage mal so, da gibt es einiges. Also Richtung Marktforschung, sage ich mal, was man vielleicht nicht machen sollte, ist tatsächlich, ja, deshalb machen wahrscheinlich so viele irgendwelche Schmuddelspiele, weil sie schon sehen, okay, die Competition ist einfach extrem krass im Videospielsegment. Retro-Shooter gibt es ja wie Sand am Meer. Aber gut, ich meine, ist halt so. Aber ich werde jetzt trotzdem hier ein Konkurrenzprodukt, obwohl so sehe ich es ja eigentlich nicht, einen Mitstreiter hier bewerben, und zwar das Spiel Venturous. In der Version 1.6 inzwischen. Also wie Adventure, nur Venturous. Also ich glaube, so wie abenteuerlich, oder? Ich habe sie gerade offen und scroll da gerade durch. Und das ist eine Full-Conversion-Doom-Mod, die auf diesem Source-Port von der Doom-Engine läuft. Und zwar GZ-Doom. Ich glaube, also das ist einfach G für OpenGL, glaube ich. Auf jeden Fall nutzt das Grafik-Backend OpenGL, also kannst viel höhere Auflösungen fahren als das Original, DOS-Doom und so weiter, höhere Farbpalette und so weiter. beziehungsweise nicht Farbpalette, sondern einfach True Color inzwischen, also keine indizierten Farben. Und ja, das ist super. Also das ist kostenlos und immer noch der Typ, das ist glaube ich eine Person, so wie ich das verstanden habe, werkelt da seit geraumer Zeit dran rum und ja, da läuft man eben unter anderem durch so ein Maya-Setting, Ägypten-Setting und schießt auch Nazis ab und Monster, also sehr lustig. Und hat eben eine also sehr freundliche Anmutung. Also es ist nicht so dunkel, sondern es ist eher sehr bunt, das Spiel, würde ich sagen. Und ja, also da steht dabei, ich weiß nicht, wie viele Waffen, 27 bis 34 Waffen, je nachdem, wie man zählt. Das gleiche gilt für die Gegnertypen, 45 bis 61. Also das ist mal eine ganze Menge. Also ist echt cool gemacht. Ich mag zwar das Movement von diesen Doom-Shootern nicht so, das ist mir irgendwie zu, ich weiß nicht, zu schwammig, aber also dieser Artstyle von dem Spiel ist so ziemlich genau das, was ich eigentlich auch erreichen möchte. Ja, da bin ich noch eine Weile, eine ganze Strecke von entfernt. Vielleicht kann ich den ja mal anschreiben und um Hilfe beten. Also das ist echt cool. Also kann ich nur empfehlen, gerne mal reinschauen. Wie gesagt, der Download ist kostenlos. Jetzt sehe ich gerade, okay, es gibt sogar auch eine Mac- und eine Linux-Version. Ich habe die Windows-Version gespielt, hat auch super funktioniert. Cooles Teil. Dann kommen wir auch tatsächlich schon zu den Dingen, die ich am Code geändert habe. Da gehe ich mal kurz auf GitHub und schaue mir den Pull-Request von mir selbst an. Genau, ich habe ja gesagt, ich räume da erstmal ein bisschen auf, weil zum Beispiel, also eine Sache, die tatsächlich das ganze Spiel gecrashed haben gleich zu Beginn, ist, wenn in der Map, die man erstellt hat, kein Classname von Typ InfoPlayerStart verfügbar war. Die Classnames kann man sich vorstellen, das ist einfach tatsächlich wie eine Klasse in Java oder C++, also in OOP. Und davon kannst du dann verschiedene Instanzen erstellen. Und InfoPlayerStart ist eben die Klasse, die einen First-Person-Player, den man eben selber steuern kann, erstellt. Und bisher war der Gamecode so arrangiert, oder auch der Engine-Code, dass diese Klasse musste, also das musste zumindest einmal mindestens auftauchen in dem Level-File. Und ja, ich sag mal so, ist ein bisschen doof, weil ich meine, es macht schon Sinn, dass man eine hat, weil man will ja am Ende rumlaufen und irgendwie rumschießen und alles Mögliche. Aber fürs Debugging ist es echt nervig, wenn man das vergisst und dann crasht halt gleich das Spiel. Ich meine, man sieht immer gleich, was das Problem ist, aber dann muss man halt wieder zurück in den Level-Editor und so weiter. Manchmal will man halt ein Level und einfach mal drin rumfliegen, einfach nur mit der Debug-Fly-Camera. Und genau, das habe ich jetzt gefixt. Also muss jetzt nicht mehr so sein. Wenn man eben keinen Infoplayer-Start hat, dann hat man halt einfach nur eine Kamera, mit der man rundfliegen kann im Level. So, genau. Das andere, was ich noch gefixt habe, ist, wenn man mit dieser Debug-Cam rumfliegt, ach so, im Spiel kann man einfach die Taste U drücken und dann kann man toggeln zwischen dem Spieler und dieser Debug-Kamera, mit der man dann im Level rumfliegen kann. Genau, und das war so, wenn man diesen Toggle gemacht hat und dann auf die Debug-Kamera gewechselt hat, dann wurde immer noch das Ganze, die ganzen HUD-Elemente, also das Crosshair und die Anzahl der Schüsse im Magazin und so weiter, das wurde alles noch angezeigt und auch das Waffenmodell, die Shotgun. Das ist jetzt nicht mehr so, das habe ich auch gefixt. Das Problem ist einfach gewesen, dass diese Debug-Elemente und das 3D-Modell, die werden in einen eigenen Framebuffer gerendert und der wird einfach immer ganz am Ende vom Frame wird dieser Framebuffer, der eben die Waffen hat und die Waffe selbst enthält, wird immer im Compositing mit dazu benutzt. Und da muss ich mal überlegen, das wird wahrscheinlich der nächste, also auch ein großer Teil noch, das aufzuräumen, dass man, der Renderer ist sehr starr. Das heißt, man kann nicht einfach vom Gamecode aus sagen, hey, ich brauche jetzt mal einen neuen Framebuffer und ich will da neue HUD-Elemente reinrendern, sondern das ist alles hard gecoded im Rendering Backend. Wie gesagt, Montagsfolge. Nochmal einen Kaffee. Oh, jetzt wieder kalt. Dann finde ich ihn nicht mehr so gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau, mit dem Framebuffer. Also ich kann nicht einfach vom Gamecode aus sagen, neuer Framebuffer bitte und hier rendere ich jetzt irgendwie Text rein und dann soll das da und da zu dem Zeitpunkt an der Stelle erscheinen. Und das würde ich eigentlich gern ändern, dass das ein bisschen flexibler wird. Ich meine, es hat schon Sinn gemacht, den Renderer relativ strikt zu machen. Also zum Beispiel, der Renderer ist eben, gibt eine Funktion her, die heißt Render First Person View. Und die macht eben diese ganze Geschichte, rendert eben, nimmt die Kamera diese First Person Camera und rendert aus der Sicht eben die Welt und dann eben auch die HUD-Elemente und die Waffe. Das hat schon Sinn gemacht, weil wenn man anfängt, zu früh, zu generalisiert zu denken, dann verstrickt man sich nur in Code, den man am Ende wegschmeißt. Da habe ich jetzt sehr oft die Erfahrung gemacht, außer man hat genau diese Situation schon so oft gehabt, dass man einfach sehr erfahren ist und dann kann man gleich im Vornherein das sozusagen in Anführungsstrichen richtig machen. Aber manchmal will man eben, ja, einfach, dass mal was läuft. Und da war das der richtige Ansatz. Es ist jetzt auch nicht komplett schlimm, ja. Also das war jetzt auch kein Stress, irgendwie das noch zu fixen. Das war am Ende einfach nur zu sagen, okay, wenn halt die First-Person-Camera nicht aktiv ist, dann render halt nicht die First-Person-View fertig. Gut, ich musste im Render-Backend dann noch eben sagen, bitte clear mir auch nach jedem Frame den First-Person-Frame-Buffer, sodass auch sichergestellt ist, dass der Inhalt da rausgelöscht wird und doch noch irgendwie, also der bleibt ja dann trotzdem drin. Also solange ich keinen Clear mache auf Color und Depth Values, dann sind diese vom Frame-Buffer diese Texturen so, oder die Attachments, sagt man, sind ja trotzdem noch mit Pixeldaten gefüllt, wenn ich da schon mal reingezeichnet habe davor. Jo, das nächste, genau, sind diese, ich habe gesagt, ich habe den Branch auch genannt, Entity System Improvement. Und das Ding ist mit den Waypoints. Also wir hatten solche Waypoints, die man setzen konnte in der Welt. Und daraus konnte man dann so Pfade erstellen. Und die Pfade wurden dann eben von den NPCs verfolgt, also von den KI-Agenten. Übrigens, Half-Life hat das auch so gemacht. Ihr ganzes, diese Navigation in der Welt ist so ein Netzwerk, einfach ein Graph eigentlich, kann man sagen. Wie in der Graphentheorie auch, Mathematik. Und so navigieren eben die Agenten dann durch die Welt. Und ich habe auch vor, das so zu machen. Und da gibt es jetzt ein paar Probleme. Also das funktioniert auch schon, aber das Ding ist, wenn man zum Beispiel nur einen Waypoint gesetzt hat in der Welt und man gesagt hat, eine Entity, also einem Gegner, bitte dahin gehen, dann funktioniert das Ganze nicht, weil nur geschlossene Pfade können verfolgt werden. Also die Entity bleibt einfach, also der Gegner bleibt dann einfach stehen. Und eigentlich sollte es so sein, er sollte halt dahin laufen, wenn er es erreicht hat, diesen Waypoint, diesen einzelnen, dann soll er halt da stehen bleiben. So ist es auch in Quake gelöst. Dann halt noch andere Sachen, wenn irgendwie so ein Loch ist in dem Pfad, ja, wenn der nicht geschlossen ist, dann würde das Spiel abstürzen. Die Sachen sind noch nicht ganz gefixt tatsächlich, aber was ich jetzt gemacht habe, die Waypoints, die waren bei uns im Code damals keine Entities. Und ich sag mal so, im Level-Editor in Trenchbroom sind alles Entities. Also auch diese Waypoints. Und die heißen dann nicht Waypoints, sondern Path Corner. Und deshalb habe ich das jetzt in der Engine geändert. Also die Waypoints sind jetzt verschwunden und statt den Waypoints gibt es jetzt Path Corners. Und diese Path Corners sind auch Entities. Genau, also das ist jetzt einheitlich. Ich sag mal so, man müsste das nicht machen. Man könnte schon sagen, okay, für diese Waypoints, auch wenn sie im Editor als Entities deklariert sind, sind sie in der Engine, brauchen wir gar nicht die Features von einer Entity, sage ich jetzt mal. Das Ding ist aber, das Ding ist aber, dann muss man das im Hinterkopf behalten als Level-Designer. Ah, okay, das ist keine eigene Entity, das heißt, ich kann auch diese ganzen Properties, die ich normalerweise vergeben würde, kann ich da nicht setzen und so weiter. Und die sind so ein, sind dann so eine Extrawurst irgendwie im Gamecode auch. Und man muss dann immer diesen Context-Switch vollziehen und sich dann überlegen, wie war das? Bei denen, okay, die funktionieren ein bisschen anders. Und wenn die, das ist einfach angenehmer, jetzt damit zu arbeiten. Also wenn ich jetzt mit Path Corners, also früher Waypoints genannt, wenn ich die jetzt im Code sehe, dann weiß ich, okay, das sind auch Entities. Ja, und Und das ist sehr entspannt. Also da weiß ich dann immer sofort, in welcher Domäne ich mich befinde. Was anderes noch, ich habe noch so eine Directed Graph-Klasse eingeführt, womit man einfach so ein Graphennetzwerk darstellen kann. Also wie, sage ich mal, Algorithmen, Datenstrukturen, da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, so einen Graph darzustellen über eine Adjazenzliste oder Adjazenzmatrix oder was auch immer, ja. Je nachdem auch, was man machen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Acyclic Graph bauen will, dann muss man eben schon schauen, dass die Datenstruktur praktisch keine Kreise verursachen würde. Aber bei uns sind Kreise möglich. Also ich kann einfach einen Waypoint, zwei Waypoints setzen und die zeigen einfach gegenseitig aufeinander. Das heißt, dann würde die Entity immer hin und her laufen, ja. Also das wäre eben so ein Cycle, wäre das dann. Und das soll eben möglich sein. Also ich habe das einfach als Adjazenz-Matrix jetzt implementiert. Das ist das Einfachste tatsächlich. Und das war vorher auch nicht so. Also diese ganzen, es gab eine Path-Klasse, beziehungsweise die gibt es immer noch. Und dann wurde eben geschaut, wie haben wir das gemacht? Genau, wir haben einen Waypoint genommen und geschaut, wo der hinzeigt und dann so lange praktisch einen Pfad da generiert aus diesen Waypoints, die so aufeinander zeigen, bis eben ein Cycle erkannt wurde. Die Logik dahinter war jetzt nicht ganz so easy und mit dieser Adjazenz-Matrix ist das jetzt viel einfacher, weil man dann einfach schauen kann, wo komme ich her? Sozusagen bei jedem Durchlauf und sobald ich sehe, dass praktisch eine Kante wieder zurückgeht auf das, wo ich angefangen habe, dann kann ich aufhören. Und was gäbe es dazu noch zu sagen? Also genau, die ganzen, das muss ich jetzt allerdings noch ändern, dass die Pfade eben aus dieser Directed Graph Klasse erzeugt werden und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die Path-Klasse überhaupt behalte. Eventuell lässt sich das Ganze viel einfacher noch darstellen. Und ja, es war irgendwie vorher auch so, dass praktisch, wenn ein Pfad generiert wurde, der war dann global in der Welt gespeichert. Aber jede Entity, die einen Pfad nimmt, hat dann eine Kopie dieses Pfads bekommen. Ganz einfach deshalb, weil Methoden auf der Path-Klasse operieren, die sozusagen den Pfad verändern. Und wenn jetzt zwei Entities den Pfad nehmen, den gleichen, dann ist es halt doof, wenn die eine Entity schon ein bisschen weiter im Pfad ist und den Pfad dann mit den Methoden anpasst. Das würde sich dann auswirken auf die andere Entity, die ja den gleichen Pfad hat, aber eben nicht an der Stelle ist im Pfad und eine andere Operation braucht. Also extrem doof gelöst, meiner Meinung nach. Hat sich rausgestellt, dass es da keine gute Idee ist, die Daten mit Logik eben zu verknüpfen, wie es halt in OOP oft ist, ja, dass dann eine Instanz veränderlich wird. Und ich glaube, das kann man auch viel, viel einfacher lösen. Ist noch nicht ganz fertig geschrieben, der Code, leider. Ich wollte ja, hat ja groß posaunt in der letzten Folge, dass ich Mitte der Woche, das wäre praktisch vergangenen Mittwoch gewesen, neuen Code hochlade, ist jetzt leider noch nicht so weit. Ich muss diesen Pull-Request, also diese Pfadgeschichte, die möchte ich noch zumindest fertig machen. Und wenn das durch ist, dann werde ich neuen Code hochladen und einen neuen Build. Genau, noch nicht auf Itch, also der Bild ist dann nur für Patreon. Dann muss ich mal überlegen, ob ich dann tatsächlich anfange, den Renderer umzubauen oder dann tatsächlich anfange mit dem Lightmapper. Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich fange ich dann doch mit dem Lightmapper an, weil man einfach auch mal weiterkommen muss. Ich meine, dann habe ich später natürlich den Fall. Ja, obwohl. Doch, ich mache mit dem Lightmapper weiter, weil dann sehe ich auch sozusagen, dann sehe ich nochmal, was schlecht ist an dem Renderer. Ich habe immer die Philosophie, dass Code zu einem sprechen muss und es werden Dinge ja immer sehr offensichtlich, wenn sie nicht gut sind. Ja. Entweder die Performance passt nicht oder für den Coder ist es blöd, irgendwie vermeintlich einfache Sachen müssen immer über Umwege gemacht werden oder beides. Und deshalb bin ich auch nicht so der Fan von so sehr komplexen Systemen, immer alles auf UML aufzuschreiben, weil man hundertprozentig irgendwas nicht im Kopf hat. Wie gesagt, außer man hat genau das schon 10-mal, besser vielleicht 15-mal programmiert, dann kann man sagen, okay, ich zeichne es mir erst alles ganz genau auf, vielleicht. Und selbst dann ist es nicht klar, weil Dinge ändern sich halt auch. Oder man will mal neue Dinge ausprobieren auch, ja. Jo, Liebe Freunde, ich glaube, das war's, was ich so sagen wollte. Oh, wir sind jetzt hier, sehe ich in der Timeline schon bei über 20 Minuten. Die ganzen Äs rausgeschnitten, werden es dann vielleicht 10. Nicht, Mann. Jo, aber vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns nächste Woche. Nee, diese Woche eigentlich schon wieder, weil ich bin ja in Verzug geraten. Ich will eigentlich immer den Podcast am Donnerstag aufnehmen und dann, ja, dann kommt das Liebe. Und dann wird's, ja, mit der Zeit schwierig, sage ich ja mal. Also gut, aber ich versuch's tatsächlich den Podcast, den kommenden, die Folge 4 dann zumindest in dieser Woche auch noch fertig aufzunehmen, zu schneiden und hochzuladen. Alles klar, vielen Dank euch und bis bald. Adieu.